Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Der Fall der Mauer vor gut 30 Jahren war natürlich ein Einschnitt, aber einer, der viele Fragen aufgeworfen hat. Wie würde das Verhältnis von Ost und West aussehen? Das war damals keineswegs so ausgemachte Sache, wie es heute im Rückblick vielleicht scheinen mag. Und das galt nicht nur für das Verhältnis DDR und Bundesrepublik, es galt auch für das Verhältnis der christlichen Kirchen in Ost und West. Im Januar 1990, also vor genau 30 Jahren, stellten die evangelischen Kirchen in Ost und West die Weichen für ihre Wiedervereinigung. Ein Zusammenschluss, der bis heute auch mit Skepsis betrachtet wird. Wir blicken in dieser Sendung zurück und wir berichten über die schiitische Minderheit in Afghanistan, die dort in den vergangenen Jahren vermehrt Opfer von Anschlägen geworden ist. Im niedersächsischen Loccum wurden im Januar 1990 die Zeichen auf Wiedervereinigung gestellt. Wenige Monate nach dem Mauerfall trafen dort Vertreterinnen und Vertreter der evangelischen Kirchen in Ost und West aufeinander. Anders als die beiden deutschen Staaten waren die Kirchen erst seit 20 Jahren getrennt, seit 1969, weil man lange Zeit versucht hatte, trotz innerdeutscher Grenze eine gemeinsame Kirche zu bleiben. Und auch danach gab es eine Kontinuität in den Beziehungen, auf die man aufbauen konnte. Und dennoch war die Wiedervereinigung nicht konfliktfrei, war das Verhältnis von Ost und West von fehlendem Verständnis für die jeweils andere Seite getrübt. Kirsten Dietrich blickt zurück auf eine Geschichte, die, wenn man genau hinhört, auch vieles erzählt über das deutsch-deutsche Verhältnis insgesamt.
Grenzen offen und wie weiter? Die evangelische Kirche preschte da, so schien es, zwei Monate nach der Maueröffnung voraus und setzte das Gespräch über die kirchliche Wiedervereinigung auf die Tagesordnung. Das war allerdings erstmal eher ein Zufall.
In dieser Tagung in Loccum im Januar 1990, das war ja mehr so eine Tagung für Veteranen. Ne? Das sollte ja 20 Jahre besondere Beziehung Kirchenbund-EKD bedacht werden. Schon lange vor dem Mauerfall war diese Tagung angesetzt worden.
So erinnert sich der ehemalige Bischof der Kirchenprovinz Sachsen, Axel Noack, an diese Januartage im niedersächsischen Loccum.
Und dann musste man da in dieser Tagung erleben, dass da auch ganz viele Journalisten vor der Tür standen und wissen wollten, was ist denn nun mit der Kirche, wie sieht die das mit der Wiedervereinigung?
Man konnte eben aus EKD-Kreisen auch hören, nun freut euch doch und macht eigentlich das, was jetzt dran ist, und kommt, und wir in der EKD sind stabil, eine Volkskirche, großer Veränderungsbedarf ist für uns nicht zu sehen, also kommt dazu.
Erinnert sich Rosemarie Zinkiewicz. Sie wurde im Februar 1990 gewählt als Präses, also Vorsitzende der Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR. Als die evangelischen Kirchenleitungen Ost und West kurz nach der Wende in Loccum zusammensaßen, stellten sie schnell die Weichen auf Wiedervereinigung.
Wie sich auch die politische Entwicklung künftig gestalten mag, wir wollen der besonderen Gemeinschaft der ganzen evangelischen Christenheit in Deutschland auch organisatorisch angemessene Gestalt in einer Kirche geben.
Als die Loccumer Erklärung erschien, gab es sofort Widerspruch von einzelnen Persönlichkeiten. Es zeigte sich dann aber, dass sie nicht viel Anhang in den Kirchen haben.
Sagt Jürgen Schmude, damals Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD.
Der Widerspruch kam auch aus dem Westen. Das waren zum Teil namhafte Persönlichkeiten, die sich in einer sogenannten Berliner Erklärung gegen die Äußerung von Loccum, die von den kirchenleitenden Personen verfasst worden war, wendeten. Und sie meinten, man müsse doch einen anderen Weg gehen, man müsse doch auch die Selbstständigkeit bedenken. Das fand aber außer bei ganz kleinen Kreisen keine Zustimmung.
Viel umstrittener als die kirchliche Wiedervereinigung selbst erwies sich ihre Umsetzung. In der Loccumer Erklärung heißt es dazu:
Mit den während der Zeit der Trennung gewachsenen Erfahrungen und Unterschieden wollen wir sorgsam umgehen.
Ich glaube, das ist gelungen, denn letztlich wurde eine einvernehmlich gebilligte Lösung gefunden von beiden Seiten.
Sagt Jürgen Schmude, Synodenpräses West. Rosemarie Zinkiewicz, Kirchenbund Ost, erinnert sich anders.
Unsere Vorstellung, wenn man mehr Zeit gehabt hätte, wäre, dass man gemeinsam noch mal prüft, ob nicht manches doch zu verändern wäre. Also wir haben die Einheit bekommen, aber im Grunde keinen Wandel.
Dabei wären die Gespräche über die kirchliche Wiedervereinigung ein guter Moment gewesen für innerkirchliche Veränderungen, sagt Zinkiewicz. Denn dort trafen nicht nur zwei Zweigstellen ein und derselben Institution aufeinander.
Die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Kirche, sind andere gewesen als in der EKD, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse völlig unterschiedlich waren. Und das konnte nicht so eine Episode sein, von der später nicht mehr die Rede war, sondern wir mussten gucken, wie diese Erfahrungen eingebracht werden können.
Aber das stellte sich als schwierig heraus. Denn diese Erfahrungen waren mehr ein Lebensgefühl als ein strukturierter Katalog von Verwaltungsmaßnahmen. Jürgen Schmude jedenfalls ist bis heute das Befremdende anzumerken, wenn er sich an die gemeinsamen Verhandlungen erinnert.
Dort wurde überlegt, was gibt es denn für Errungenschaften und für Erfahrungen im Osten, die wir übernehmen sollten, die so wertvoll sind, dass wir sie übernehmen. Und da haben unsere östlichen Partner gezögert, uns etwas zu nennen, was nicht sowieso schon miteinander berücksichtigt wurde. Das heißt, wer heute kommt und sagt, wir haben dabei wertvolle eigene Erfahrungen verloren, der sollte sogleich eine klare Definition, eine Beschreibung dieser Erfahrung geben und klar machen uns allen, die wir es nicht verstehen unter dieser Überschrift, was denn verloren gegangen ist.
Ich habe die Art, Kirche zu sein, hier in DDR-Zeiten als eine dem Evangelium angemessene erlebt und empfunden und das durfte nach meiner Überzeugung nicht verloren gehen.
Staatlich garantierter Religionsunterricht, der Einzug der Kirchensteuer durch die Finanzämter und die enge Kooperation mit der Bundeswehr bei der Militärseelsorge. Gerade bei der Frage, wie nahe die wiedervereinigte Kirche eigentlich dem wiedervereinigten Staat sein sollte, fand sich Rosemarie Zinkiewicz als Vertreterin der ostdeutschen Kirchen mit ihren Vorstellungen nicht wieder.
Als nun organisatorisch die Gemeinschaft neu gestaltet werden musste, da stellten wir dann fest, dass bei aller Nähe, die es wirklich gab, und die gab es, glaube ich, wirklich nur in kirchlichen Kreisen in DDR-Zeiten, dass da wir über die Unterschiede zu wenig geredet haben.
Rein organisatorisch war die Wiedervereinigung der Protestanten einfach. Denn rein juristisch waren die DDR-Kirchen, so stellte es ein Rechtsgutachten fest, nie wirklich aus der Gemeinschaft der evangelischen Kirche in Deutschland ausgetreten. Man musste also nicht von null über ein neues Bündnis verhandeln, sondern konnte einfach die ruhende Mitgliedschaft wieder in eine aktive verwandeln. Das hieß aber auch, eigentlich mussten sich nur die ostdeutschen Landeskirchen verändern. Für die westdeutschen blieb im Wesentlichen alles beim Alten.
Insofern waren wir auch bei allem Bemühen ungleiche Partner. Die Schwergewichte waren klar verteilt, wobei ich persönlich nur sagen kann, das Bemühen von vielen verantwortlichen Menschen in der EKD war schon groß, auf uns zuzukommen, aber manches ging eben einfach nicht.
Das sind alles Selbstverständlichkeiten geworden. Mit anderen Worten, ich meine sogar, diese Vereinigung hat sich gelohnt. Sie ist vernünftig gewesen.
Die evangelischen Kirchen wollten sich eigentlich 3 Jahre Zeit geben, um ihre Wiedervereinigung zu beraten. Aber sowohl in der Politik als auch in den Kirchen wuchs der Druck, schnell zu handeln. Im Juni 1991, knapp 2 Jahre nach der Wende, beschlossen die Kirchenparlamente Ost und West nahezu einstimmig ihre Wiedervereinigung. Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Ost- und Westprotestanten skizziert der ehemalige mitteldeutsche Bischof so.
Die Kirchenleute Ost und West unterscheiden sich kaum, aber die Leute, die nicht zur Kirche gehören, die unterscheiden sich ganz kräftig. Im Westen kann man immer noch plus minus sagen, wer nicht in der Kirche ist, ist irgendwann mal ausgetreten. Aber hier bei uns, die Masse der Bevölkerung ist nie ausgetreten, weil sie nie drin war. Und die Leute haben oft ein gutes Verhältnis zur Kirche, völlig entkrampft, ganz anders als im Westen. Und wir dürfen, glaube ich, nicht mehr nur auf die Mitglieder gucken.
Und so möchte Altbischof Axel Noack, 30 Jahre nach dem Mauerfall, den Blick nicht mehr zurück, sondern nach vorne richten, auf die kirchliche Zukunft.
Die Wiedervereinigung der evangelischen Kirchen in Ost- und Westdeutschland wurde vor 30 Jahren eingeleitet. Kirsten Dietrich hat für uns zurückgeblickt.
Thank you.
Die Beschneidung von männlichen Kindern ist vor allem im Islam und Judentum Teil von Gruppenidentität, von Zugehörigkeit und Selbstbild. Es geht also über das rein Religiöse hinaus. Weshalb auch Juden und Muslime ihre Kinder beschneiden lassen, die im Alltag mit der Religion wenig bis gar nichts am Hut haben. Und natürlich gibt es auch innerhalb dieser beiden Gruppen immer auch Gegner der Beschneidungspraxis. Aber Fakt ist, für eine Mehrheit hat sie eine wichtige Bedeutung. Viele Berliner Muslime lassen ihre Söhne inzwischen ganz selbstverständlich ausgerechnet im jüdischen Krankenhaus in Berlin-Wedding beschneiden, weil für sie weniger traditionell religiöse Aspekte im Vordergrund stehen. Ausschlaggebend sind vor allem die medizinischen und hygienischen Standards des Krankenhauses. Miron Tenberg war dort.
Wenn es um die Söhne geht, sind sich die meisten muslimischen Familien einig. Beschneidung ist Pflicht. Egal welcher Rechtsschule man folgt, ob man gläubig oder einfach traditionell ist, nur feiertags mit der Religion zu tun hat oder säkular lebt. Die Beschneidung der Jungen ist beides. Eine Pflicht, die sich aus der prophetischen Sunna ableitet und etwas Grundlegendes für das Selbstverständnis der eigenen muslimischen Identität. Zur Beschneidung landen einige der Jungen dann auf dem Tisch von Martin Müller im Wenninger Kiezkrankenhaus. Ausgerechnet hier, denn der Oberarzt der Chirurgie und Leiter der Rettungsstelle arbeitet im jüdischen Krankenhaus.
Hier im Krankenhaus gab es früher eine urologische Abteilung. Also diese Tradition ist schon seit langem da. Und dann sagen sich die Muslime hier im Wedding oder in Mitte, hier ist jüdische Krankenhaus, die können das, Beschneidung durchführen. Warum sollen wir nicht mit unseren Kindern da auch hingehen?
Über das Internet und Mund-zu-Mund-Propaganda würde das jüdische Krankenhaus für diesen Eingriff immer wieder weiterempfohlen.
Da hier relativ wenig Komplikationen auftreten, wird diese Haltung auch noch weiter gefördert.
150 Beschneidungen würden jährlich im jüdischen Krankenhaus durchgeführt. Davon seien geschätzt 50% medizinisch notwendig, also wenn eine Vorhautverengung, die Phimose, diagnostiziert worden sei. Und die anderen 50% würden aus religiösen Gründen vorgenommen, so Martin Müller.
Die Kosten für die Wunschbeschneidung, also aus religiösen Gründen, dort werden jetzt zurzeit 500 Euro berechnet.
Wann die Beschneidung stattfindet, dafür gibt es unterschiedliche Traditionen. Irgendwann zwischen dem 7. Lebenstag und Jahren später, vor oder auch in der Pubertät.
Also türkische Muslime im weitesten Sinne, dort wird die Beschneidung zwischen dem 4., 5., 6. Lebensjahr, eigentlich so im Vorschulalter, zumindest bei uns durchgeführt. Achtjährige wie in der Türkei oder so, das passiert hier nicht so sehr. Aus dem arabischen Bereich meist auch 4., 5. Lebensjahr. Und aus Nordafrika, die Kinder, die werden als Säugling beschnitten.
Im jüdischen Krankenhaus werden Säuglinge nur zwischen dem 8. und 14. Tag beschnitten und erhalten dafür ein Lokalanästhetikum, meist in Form einer betäubenden Creme. Kinder ab dem 4. Lebensjahr werden hingegen in eine Vollnarkose versetzt und bekommen von der Prozedur nichts mit. Martin Müller ist davon überzeugt, dass viele Eltern genau deswegen ins jüdische Krankenhaus kämen. Sie möchten einen hygienisch einwandfreien Eingriff garantiert wissen und ihren Kindern Schmerzen ersparen. Dementsprechend häufig kommen Muslime mit einem weltlichen Selbstverständnis zu ihm. Und ob es nun jüdische, muslimische oder Eltern eines Jungen mit Phimose sind, die Beschneidung im jüdischen Krankenhaus heutzutage ist vor allem eins: ein Routineeingriff.
Viele Berliner Muslime lassen ihre Söhne in einem jüdischen Krankenhaus beschneiden. Miron Tenberg war dort. Eine der zentralen Konfliktlinien in der muslimischen Welt ist die Konfession, wenn man im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Strömungen des Islam von Konfession reden kann. Zum Beispiel der Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien, der auch ein Konflikt zwischen Sunniten bzw. Wahhabiten und Schiiten ist. In vielen Staaten, zum Beispiel im Irak, ist dieser konfessionelle Gegensatz bestimmend, oft auch lähmend für die jeweilige Gesellschaft. Auch weil sowohl die radikal-sunnitische Terrororganisation Islamischer Staat als auch die schiitische Terrormiliz Hisbollah in vielen Staaten zusätzlich einen unberechenbaren Faktor darstellen. Auch Afghanistan leidet unter diesen konfessionellen Gegensätzen. Die schiitische Minderheit im Land, vor allem Angehörige der Volksgruppe der Hazara, die sind dort in den vergangenen Jahren vermehrt Opfer von Anschlägen geworden und verantwortlich dafür offenbar der regionale Ableger des IS. Die Schiiten im Land, die fühlen sich dabei von ihrer Regierung alleingelassen. Florian Guckelsberger mit Eindrücken und Stimmen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul.
Rund 70 Jugendliche trainieren im Ringerclub Meywand im Westen der afghanischen Hauptstadt Kabul. In der Mitte des Raums steht Kamba Sultani, ein 58-Jähriger mit breiten Schultern und festem Händedruck. Er leitet das Training der Jugendlichen. Ein guter Ringer ist stark und schnell, sagt Sultani. Zwei Eigenschaften, die sein Trainerkollege Malim Abbas vor anderthalb Jahren unter Beweis stellte. Denn an diesem Tag, im September 2018, wird der Sportverein von Terroristen angegriffen. Abbas hält dem ersten Angreifer geistesgegenwärtig die Tür zu und so explodiert dessen Sprengstoffgürtel vor der Halle. Sultani selbst überlebt diese Nacht wohl nur, weil er verwundete Freunde ins Krankenhaus begleitet. Denn wenig später explodiert eine zweite Bombe vor der Sporthalle. 26 Menschen sterben.
Die Schüler sind wie unsere eigenen Kinder. Niemand hatte das erwartet. Warum sollte man Sportler angreifen?
Später reklamiert der selbsternannte islamische Staat Khorasan, der regionale Ableger des IS, den Angriff für sich und beantwortet die Frage von Trainer Sultani nach dem Warum. Der Angriff galt Afghanistans Schiiten, in deren Stadtviertel der Ringerclub liegt. Kabul ist die größte Stadt des Landes. Rund 5 der 35 Millionen Afghanen leben hier. Wie viele Teile des Vielvölkerstaats ist die Hauptstadt ein Mix verschiedener Ethnien. Paschtunen, Tadschiken, Usbeken und Hazara. Letztere sind überwiegend muslimisch-schiitischen Glaubens, im Unterschied zur sunnitischen Mehrheit der Afghanen. Eine Tatsache, die der IS nutzen könnte, sorgen sich Analysten wie Hekmatullah Azami. Azami arbeitet am Center for Conflict and Peace Studies, einem dem ehemaligen Präsidenten Hamid Karzai nahestehenden Think Tank, und warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft entlang religiöser Bruchlinien.
Afghanistan hat seen all sort of division.
Afghanistan mangelt es nicht an Problemen. Krieg, Bürgerkrieg, über Jahre und Jahrzehnte. Doch eines hatten wir nie. Konfessionalismus. Wenn wir nicht alle gemeinsam diese Ideologie bekämpfen, droht uns am Ende das Schicksal von Syrien oder Irak.
Denn nach anfänglichen militärischen Erfolgen 2015 steht der IS auch in Afghanistan unter enormem Druck und verlegt sich zunehmend auf medienwirksame Bombenanschläge in der Hauptstadt Kabul. Die richten sich oft gezielt gegen schiitische Einrichtungen und fordern einen hohen Blutzoll. Laut Statistik der Vereinten Nationen haben im Jahr 2018 mehr als 220 Menschen durch antischiitische Anschläge ihr Leben verloren. Fast 550 wurden verletzt. Damit sind innerhalb eines Jahres so viele Schiiten ermordet worden wie in den Jahren 2016 und 2017 zusammen. Ein Trend, der sich für Azami nicht nur im Entstehen des afghanischen Ablegers des IS begründet, sondern für den er auch die Taliban verantwortlich macht.
Es gab immer antischiitische Elemente bei den Taliban, aber ihre Führung hat sich nicht öffentlich distanziert von ihnen, aus Angst vor einer Spaltung der Bewegung. Und 2015 bekamen diese Elemente dann die Gelegenheit, sich unter dem Label Islamischer Staat neu zu formieren. Seitdem eskalieren die Angriffe auf Schiiten im Land.
Ein Friedhof, etwas außerhalb Kabuls, auf einem kleinen Hügel. Ein kräftiger Wind bläst in die schwarzen, roten und grünen Fahnen, die die Ruhestätte rahmen. Hier liegen Menschen begraben, die 2016 ihr Leben verloren. Menschen, von denen viele dem Hazara-Aktivisten Ahmad Behzad nahestanden.
Wer einen Funken Menschlichkeit in sich trägt, muss angesichts der Gräber doch verstehen, warum wir Hazara das jetzige System ablehnen. Erst gestern haben wir die sterblichen Überreste eines getöteten Demonstranten auf den neuen Friedhof übergeführt.
Was war geschehen? An einem Sommertag vor drei Jahren hat ein großer Protestzug Kabul in Beschlag genommen. Angeführt von Besat und seiner schiitischen Aufklärungsbewegung zogen tausende Menschen durch die Stadt und fordern ein Ende der antischiitischen Diskriminierung. Und inmitten dieses Protestzugs zünden zwei Selbstmordattentäter ihre Sprengwesten. 80 Menschen sterben, 230 weitere werden teils schwer verletzt. Besat ist angesichts solcher Anschläge überzeugt, dass die von Sunniten dominierte Regierung des Landes zu wenig zum Schutz der Hazara unternimmt und so zur Unterdrückung und Diskriminierung schiitischer Afghanen beiträgt.
Wir glauben, dass durch die Anschläge Druck auf uns ausgeübt werden soll, denn wir haben in den vergangenen Jahren unsere demokratischen Rechte und Teilhabe eingefordert. Es geht nicht um einzelne Angriffe. Bei diesem schmutzigen Spiel geht es um mehr.
Besat glaubt, dass sich führende Politiker mit den Taliban gut stellen, jetzt wo die Amerikaner direkt mit den Taliban verhandeln und sogar eine Regierungsbeteiligung der Islamisten denkbar scheint.
Manche Regierungspolitiker haben dubiose Verbindungen zu Terrorgruppen. Und seit der Friedensprozess gestartet ist, haben einige Politiker ihre Verbindungen zu den Taliban intensiviert. Wir glauben, dass einige der Anschläge auf schiitische Einrichtungen abgesprochen und koordiniert waren.
Vor solchen Aussagen warnt Politikanalyst Hekmatullah Azami, das Verbreiten von Verschwörungstheorien vertiefe die ethnischen und konfessionellen Gräben nur weiter.
Wir müssen uns gegen Konfessionalismus aus jeder Richtung stemmen. Auch wenn schiitische Gruppen die Spannungen für ihre politischen Ziele nutzen und so die Gräben in der Gesellschaft weiter vertiefen, das ist weder im Interesse der Schiiten noch von uns Sunniten.
Hellblau strahlt die Kuppel der Kabuler Daimir Dadiha Moschee. Im Hauptraum des Gotteshauses sitzen rund 200 Männer aus dem umliegenden Viertel und lauschen dem Mullah. Unter den kratzigen Sound des Verstärkers mischt sich vielstimmiges Schluchzen. Wie es Brauch ist in Aba'in, gedenken die Schiiten der für sie gebrachten Opfer. Wiederholt wurden auch solche religiösen Feste zum Ziel von Anschlägen.
Bis zu 5 Wachleute sichern die Moschee. Die Waffen stellt die Regierung, aber ein Teil ihrer Bezahlung kommt von uns.
Haji Nuri ist der Gemeindevorsteher, 76 Jahre alt und erinnert sich an eine Zeit ohne Krieg. Er sieht nicht mehr gut und doch will er seinen Beitrag leisten.
Die Regierung kann sich nicht mal selbst schützen. Könnte sie es, müssten nicht alte Menschen wie ich sich um die Sicherheit kümmern und während des Trauermonats unser Viertel Tag und Nacht bewachen.
Der Ringerclub Maywand im Westen Kabuls wurde indessen wieder aufgebaut. In 3 Schichten trainieren dort junge Afghanen. Kamba Sultani, ihrem Lehrer, ist eine Sache besonders wichtig.
Hier trainieren Ringer aller Ethnien. Usbeken, Hazara, Tadschiken und Pashtunen. Es gibt keine Diskriminierung.
Die Wochen und Monate nach dem Doppelanschlag waren hart. Doch es dauerte nicht lange und Eltern schickten ihre Kinder ganz bewusst hierher zurück, erinnert sich Sultani.
Sie wollen ein Zeichen setzen und sich nicht einschüchtern lassen.
Heute, ein Jahr nach dem Anschlag des IS, trainieren hier mehr als doppelt so viele Jugendliche wie zuvor.
Aus Kabul waren das Eindrücke gesammelt von Florian Guckelsberger. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein und nach den Nachrichten gibt es hier die Länderzeit. Und das Thema bei den Kollegen ist Bürgerwehren in Deutschland auf Streife in der Nachbarschaft. Und Sie können sich wie immer an dieser Sendung beteiligen unter der Hörernummer 00800 4464 4464. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.